Ja, dann würde ich vorschlagen, wir fangen mit Ihren Fragen an. Vielen Dank.
Erster FC Köln, der Podcast.
Ein herzliches Hallo hier aus dem Geisbockheim und herzlich willkommen zur 7. Folge vom offiziellen Podcast des ersten FC Köln. Ich bin Nicolas Verhoeven und ich freue mich natürlich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders auf unseren nächsten Gast. Unser Geschäftsführer Sport hat sich extra Zeit genommen. Christian Keller ist bei mir. Hi.
Hallo, Nicolas.
Ich freue mich sehr und muss sagen, wir nehmen der Transparenz halber um 18 Uhr auf. Ist das eine Zeit, wo du gerne mal Feierabend machst oder geht es jetzt erst richtig los bei dir?
Also tatsächlich ist 18 Uhr so der Start in den Tag, wo ich sage, jetzt kann ich dann nochmal in Ruhe arbeiten, weil dann sind Termine rum, dann leert sich das Geisbockheim zusehends, dann kommen weniger Leute in mein Büro und dann kann ich auch mal ganz gut konzeptionell arbeiten.
Bevor wir tiefer einsteigen in konzeptionelle Arbeit und lange Arbeitszeiten, gibt's hier immer ein Entweder-Oder. Zum Beginn, da möchte ich dich herzlich zu einladen und damit du auch weißt, wie die Rubrik heißt, spiele ich die einmal für dich ab.
Die Startelf.
Christian, Currywurst oder Bratwurst?
Bratwurst.
Bier oder Wein?
Wein.
Laufen oder Fitnessstudio?
Laufen.
Sommerpause oder Winterpause?
Keines von beiden.
Gut, Kicker oder Sportbild?
Kicker.
Ronaldo oder Messi?
Ronaldo.
Abstauber zum 1:0 oder Traumtor zum 5:1?
Abstauber zum 1:0.
Studiengang, Außenwirtschaft oder International Business Development?
Beides.
Hast du beides studiert? Gab es keinen Favoriten?
Nee.
Pessimist, Optimist oder Realist?
Ja, Optimist.
Digital oder analog?
Analog.
Stadt oder Land?
Land.
Zum Abschluss FC Pforen oder TuS Bräunlingen?
TuS Bräunlingen.
Wie kommt's, dass du den Verein präferierst?
Ah, weil ich da natürlich schon ein bisschen älter war. Also Pforen war ja so mein erster Fußballclub. Die hatten eine Spielgemeinschaft mit meinem Heimatdorf, mit Gutmadingen. Und da habe ich dann in der E-Jugend angefangen, Fußball zu spielen. Eine F-Jugend gab es da noch gar nicht. Und da war ich ja dann wirklich noch relativ jung, da war ich 8 Jahre alt. Und in Bräunlingen, das war dann der erste Clubwechsel, da war ich ab der C-Jugend, da haben wir in den höchsten Juniorenstaffeln gespielt, die es damals gab. Da gab es noch keine Bundesliga, als ich im Jugendfußball war. Und entsprechend habe ich daran einfach gute Erinnerungen. Ne?
Du bist geboren in Donaueschingen, ist den FC-Fans relativ bekannt, weil wir da noch lange Zeit im Trainingslager waren. Das ist so zwischen Bodensee und Freiburg. Ist das richtig?
Also ich sage immer, wenn man mich fragt, wo ich herkomme, sage ich, ich wohne zwischen Bodensee und Schwarzwald, weil geboren zwar in Donaueschingen, aber groß geworden, wie gerade schon gesagt, in Gutmadingen, kleines Dorf mit rund 800 Einwohnern, was ziemlich genau zwischen Schwarzwald und Bodensee in der Mitte liegt. Ist von Donaueschingen aus nochmal so 15 Kilometer südlich Richtung Bodensee. Da ist nicht allzu viel los, aber es ist eine sehr, sehr schöne Gegend, in der ich auch heute noch sehr, sehr gerne bin, wann immer es möglich ist.
Hast du auch immer noch deinen Erstwohnsitz dort?
Habe ich nicht. Ich bin mit Erstwohnsitz Kölner, aber ich habe natürlich da eine Wohnung.
Kölsche Jung, okay. Hängst du sehr an der Heimat? Wie kommt es, dass du da noch so gerne bist? Ist natürlich ein Kontrast zu Köln.
Ja, also ich bin schon sehr heimatbezogen, weil mir Familie sehr wichtig ist, weil mir Freunde wichtig sind. Also natürlich mittlerweile sind meine Freunde auf der ganzen Welt unterwegs, die man so im Laufe der Zeit dann kennen und schätzen lernt. Aber es gibt halt auch noch welche, die wohnen zu Hause oder in der Nähe von zu Hause. Und insofern ist es für mich einfach wichtig, auch immer mal wieder zu Hause zu sein, weil ich gern meine Eltern sehen möchte, meinen Bruder sehen möchte, meine Freunde sehen möchte. Den Fußballclub Besuch, weil da war ich ja auch mal Trainer.
Kommen wir auch noch zu, genau.
Und insofern ist mir das einfach sehr, sehr wichtig, dass der Bezug da immer da ist. Und das entspannt mich auch tatsächlich. Also 2 Tage daheim sind wie mindestens eine Woche Urlaub.
Wie Wellness für Christian Keller. Und ist das auch das, was du so vermisst? Sind das die Leute oder sind das noch andere Dinge?
Also wenn ich eines ändern dürfte, dann würde ich gern Köln näher an die Heimat bauen, um einfach die Chance zu haben, öfter zu Hause bei Familien und Freunden zu sein.
Gibt es denn vielleicht irgendwas, was dir hier besser gefällt als in deiner Heimat?
Also mir gefällt in Köln sehr, sehr vieles, sehr, sehr gut. Und ich will es auch gar nicht vergleichen, weil ich kann nicht ein 800-Einwohner-Dorf mit einer Millionenstadt vergleichen. Das hat beides seine Vorzüge, je nach Perspektive. Und der Vergleich, den brauche ich nicht, weil ich bin hier gern. Aber Heimat bleibt halt einfach Heimat und Heimat wird auch immer Heimat sein.
Und in dieser Heimat warst du schon als junger Penz, sagt man in Köln, als junger Kerl, als Bursche, absolut fußballverrückt, habe ich so mitbekommen. Weißt du noch, was dein erstes Trikot war?
Also Profifußballclub-Trikot?
Genau. Falls es da eins gibt, das ist ja früher nicht so üblich gewesen. Also Steffen Baumgart hat das Trikot seines ersten Heimatvereins genannt.
Also mein erstes Trikot, was ich tatsächlich getragen habe, war dann das von Pforn. Und dann müsste es aber nicht allzu lange gegangen sein, bis es dann mal in einem Urlaub ein gefaktes Brasilien-Trikot von meinen Eltern gab.
Mit R9 vielleicht hinten drauf oder so.
Ja, da war es auch noch der andere Ronaldo, ja.
Ah ja, genau, okay. Gab es sonst noch Sportarten in deinem Leben oder drehte sich alles um?
Also ich muss sagen, als Kind und Jugendlicher, ich habe mehr oder weniger alle Ballsportarten gemacht, also alle Mannschaftsballsportarten, jetzt nicht alle im Verein, aber wir haben echt den ganzen Tag nur Sport gemacht. Wir sind in die Schule gegangen, sind nach Hause gekommen, hast schnell Hausaufgaben gemacht und dann ab auf den Sportplatz, ab auf in die Halle oder wo immer hin. Wir haben Fußball gespielt, wir haben Hockey gespielt, wir haben Basketball gespielt, wir haben Volleyball gespielt, wir haben Handball gespielt. Tennis habe ich gespielt, Badminton, Leichtathletik habe ich gemacht, ein bisschen. Also glaube ich schon multisportiv. Das Einzige, was ich überhaupt nicht kann, ist Turnen. Also da habe ich eine absolute Missbegabung.
Na gut, aber das war ja schon mal eine ganze Liste an Sportarten, die du so beherrschst. Gab es sonst noch was in deinem Leben? Ich habe gehört, du warst Messdiener, haben wir in der Sache gemeinsam. Ministrant, sagst du, ne?
Ministrant, also bei mir sagt man Ministrant. Tatsächlich war ich Ministrant, habe schön nach der Heiligen Erstkommunion, wurde ich dann Ministrant, habe das auch gemacht, bis ich 16 oder 17 Jahre alt war. War dann auch mein Oberministrant, so funktioniert das ja in der katholischen Kirche. Und das habe ich, muss ich sagen, gern gemacht, auch weil es immer so ein bisschen Messwein am Ende gab. Ja. Nee, Spaß natürlich. Also das war auch eine gute Erfahrung. Ja.
Und kann man das auch auf den Fußball übertragen? Hast du da Dinge gelernt, Teamgeist, sich selber vielleicht nicht so wichtig nehmen im Kollektiv?
Also ich glaube jetzt nicht, dass ich durch die Tätigkeit als Ministrant, dass ich da wegweisende Dinge fürs Leben mitgenommen habe. Das war also zumindest nicht bewusst zum damaligen Zeitpunkt. Im Rückblick sicherlich, aber jetzt weniger von der Institution Kirche als denn vielmehr Fragen rund ums Thema Glauben. Also ich bin auch gläubig, ohne dass ich jetzt sage, ich brauche dafür die Institution Kirche, in der ich aber immer noch tatsächlich Mitglied bin. Was mich ab und zu auch wundert, warum ich es noch bin, aber es ist tatsächlich so. Und da habe ich sicherlich ein paar Impulse schon für mich bekommen, um auch so mein eigenes Wertebild noch zu verfestigen. Aber das meiste, was ich an Werten mitbekommen habe, habe ich Krafterziehung und von zu Hause aus mitbekommen. Und dann sicherlich aber auch über den Sport und da allen voran über den Fußball.
Dein Bruder ist auch fußballverrückt. Ja. Wie war der Fußballer Christian Keller? Das interessiert mich. Du musstest ja mit 18 leider verletzungsbedingt schon deine Karriere beenden oder deine Laufbahn als Fußballer. Welche Position hast du gespielt und was hat dich ausgezeichnet?
Also tatsächlich, als ich angefangen habe zu spielen, habe ich Libero gespielt. Da gab es nämlich noch keine Viererkette. Das ging dann erst so im Lauf der Zeit meiner Karriere, dass dann der Libero abgeschafft wurde und man dann auf Viererkette oder Innenverteidiger umgestellt hatte. Also habe ich Innenverteidiger gespielt, habe aber auch Zehner gespielt oder sogar auch mal Stürmer. Also es hing davon ab, bei welchem Verein und in welcher Mannschaft.
Polyvalent, sagt man heute. Warst du auch schon so groß gewachsen? Da ist man ja eigentlich immer Zentrumsspieler automatisch.
Ne? Also ich war tatsächlich immer recht groß, meistens auch recht schlaksig. Gut, bin ich heute vielleicht auch noch. Also deshalb war ich, glaube ich, für zentrale Positionen ganz gut aufgehoben.
Wie war das dann als 18-Jähriger? Absolut fußballverrückt. Jeden Tag auf der Straße, habe ich gehört. Auch Fußballmanager, wenn mal das Wetter schlecht war, gespielt. Und dann muss man mit 18 so seine große Leidenschaft auf eine Art beenden. Gibt's da was, was du mitgenommen hast aus der Zeit?
Ja, das war natürlich damals schon bitter, weil klar, ich hatte natürlich schon das Ziel, lang Fußball zu spielen, weil das war das, was ich mit Abstand am liebsten gemacht habe. Daran hing mehr oder weniger alles außerhalb von Schule, war Fußball. Und da war natürlich auch eine gewisse Ambition dahinter, über den Fußball auch vielleicht nochmal etwas mehr erreichen zu können. Ne? Zumindest mal als Mindestziel, sich das Studium finanzieren zu können. Und dafür hätte das Talent auch gereicht, ja? Für viel mehr wahrscheinlich auch nicht. Aber das tat dann unabhängig dem, für was es vielleicht auch nochmal gereicht hätte, tat mir es einfach weh, weil ich schon dieses Spiel liebe. Und nachdem ich das, was ich liebe, nicht mehr machen durfte, dann war das schon eine bittere Erfahrung. Im ersten Moment, aber sicherlich auch eine Erfahrung, die mich massiv geprägt hat, aus der ich viel mitgenommen habe und viel gelernt habe. Vielleicht mal ein Stichwort. Also ich glaube, dass ich eine relativ ausgeprägte Frustrationstoleranz habe oder Resilienz im Psychologendeutsch. Und die liegt sicherlich unter anderem auch in dieser Zeit des Nicht-mehr-Spielen-Könnens begründet, wo ich ja dann mit dem Frust so für mich auch klarkommen musste. Die liegt aber vielleicht auch insgesamt im Fußball begründet. Ich kann mich gut erinnern, dass wir in meinem zweiten Jahr, wir sind im ersten Jahr, als ich Fußball gespielt habe, also im ersten Jahr EU, und sind wir gleich Meister geworden, war natürlich richtig cool, sind wir in eine Liga weiter hoch aufgestiegen. Und da alle Spieler außer mir sind aus der Mannschaft rausgekommen, weil ich war so fast der Jüngste und die anderen waren alle vom älteren Jahrgang, durften also in die D-Jugend wechseln und wir waren dann einfach in dieser neuen Liga viel zu schlecht. Wir haben, glaube ich, im ganzen Jahr nur 2 Spiele gewonnen, ansonsten immer Kanter-Niederlagen gekriegt und das war echt schwer für mich zu verkraften, weil ich kann nicht verlieren. Aber es hat definitiv da schon, ohne dass ich es damals für mich so einordnen konnte, auf meine Frustrationstoleranz eingezahlt.
Gab es auch die Überlegung, dem Fußball komplett in den Rücken zu kehren oder hast du dann gesagt, nee, dann will ich wenigstens als Trainer oder heute sogar Funktionär weiterarbeiten?
Also ich hatte jetzt, als die Verletzung kam und damit dann irgendwann aufs Karriereende, nachdem er einfach in der Reha auch dann sagen musste, okay, das wird nichts mehr. Zumindest nicht so, dass dieses kniehohen Leistungssportbelastung standhält. Das ging einfach nicht mehr. Ich bin aber heute froh, dass ich ganz normal Breitensport machen kann. Also mein Knie stört mich gar nicht mehr. Und jeden Tag trainieren muss ich ja nicht mehr. Aber ich hatte damals nicht den Gedanken, dass ich irgendwann Fußballmanager werden möchte. Ich hatte eher so den Gedanken, ich will auf jeden Fall im Fußball bleiben. Habe sicherlich eine Zeit gebraucht, um dann auch wieder Motivation zu haben, was im Fußball zu machen. Und dann war für mich klar, wenn selber spielen nicht mehr geht, dann engagiere dich als Trainer. Und das habe ich dann gemacht.
Beim FC Gutmadingen auch wieder hast du jede Menge Jugendmannschaften trainiert. Und dann hast du noch eine Seniorentrainerstation beim SC Tuttlingen in der Landesliga. Ja. Wie kommt es, dass da keine Station mehr hinzugekommen ist?
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich habe ich immer bei meinem Heimatclub, ich habe von den Bambinis bis zur C-Jugend, habe ich da alles trainiert. Aber jetzt nicht alles auf einmal, nicht, dass es missverständlich ist.
Nach und nach.
Wir hatten da, also in einem 800-Einwohner-Dorf, da gibt es jetzt auch nicht so viele Kinder. Aber wir hatten einen extrem geburtenstarken Jahrgang. Das war so der Jahrgang 1990. Mhm. Und aus dem ließ sich mit ein paar Spielern noch aus dem Jahrgang 89 und 88 so eine ganze Fußballmannschaft rekrutieren. Und die habe ich trainiert, weil ich auch die Eltern von den meisten Jungs kannte. Und die zu mir gesagt haben, na, wenn du nicht mehr spielen kannst, dann kümmere dich doch ein bisschen um unsere Jungs. Und das habe ich dann auch getan und habe die trainiert. Und wir waren, nachdem wir, glaube ich, die ersten Spiele immer 2 Schläge verloren haben, dann irgendwann so, dass wir ein paar Jahre im Stück fast kein Spiel verloren haben. Also jugendübergreifend. Diese Jungs, die da damals bei mir in den Bambinis waren, sind mehr oder weniger heute die erste Mannschaft vom FC Gutmadingen. Und den FC Gutmadingen von der Kreisliga B, also unterste Klasse bei uns im südbadischen Fußballverband, mittlerweile bis in die Landesliga hochgeschossen und spielen da oben mit. Sind jetzt aber alle, wenn man mitgerechnet hat, Jahrgang 90 bis heute, so Anfang bis Mitte 30, sodass irgendwann dann auch das Karriereende bei denen kommen wird. Aber das war echt eine schöne Zeit. Jetzt habe ich zwar die Frage nicht beantwortet, aber daraus erklärt sich, warum ich dann irgendwann mal auch nochmal tatsächlich sogar Seniorentrainer in Gutmadingen war. Das war allerdings nach der Station in Tuttlingen. Wie kam es jetzt dazu, dass nach Tuttlingen nichts mehr kam, außer nochmal für 8 Wochen der FC Gutmadingen? Ich habe im Jahr 2008 nach 4 Jahren Trainertätigkeit in Tuttlingen aufgehört, weil ich da mit meiner Promotion fertig war. und für mich dann auch nochmal der Ernst des Lebens beginnen musste, war ich 29, hatte bis dahin, sag mal, wenig bis nichts gearbeitet und mich mit Trainertätigkeiten, Stipendium und ein paar anderen Nebenverdiensten finanziert, aber irgendwann musste dann der Ernst des Lebens einmal beginnen. Und entsprechend habe ich dann im Sommer 2008 aufgehört, weil ich wusste, dass ich ab Herbst 2008 in München leben werde und da als Strategieberater tätig sein werde. Deshalb konnte die Trainertätigkeit da nicht fortgesetzt werden. Und parallel zur Strategieberatertätigkeit, das ging nicht, weil ein Strategieberater, da hast du, wenn du bei einer der großen Beratungsgesellschaften bist, hast du 70, 80 Stunden Wochen. Da ist nichts mit nebenher noch Trainer sein. Aber für 8 Wochen hat es noch gereicht, weil von Juni 2008 bis November 2008, als der Jobstart war, waren ja noch 4 Monate Pause. Mein Heimatverein hatte gerade einen Trainer entlassen, nachdem sie 0 Punkte aus den ersten paar Spielen hatten. Habe ich für 8 Spiele die Mannschaft in Gutmanningen, die erste Herrenmannschaft trainiert. Also mit den ganzen Jungs, die damals in den Babinis waren. Wir haben von den 8 Spielen 7 gewonnen. Und insofern konnte ich dann zumindest mit einem Erfolgserlebnis meine aktive Trainertätigkeit beenden.
Da ist vielleicht ein sehr talentierter Trainer verloren gegangen in dir. Aber wenn du sagst, du hast nicht gearbeitet, meinst du vielleicht, du hast keinen offiziellen Arbeitgeber gehabt. Aber wenn ich das mal so verfolge, warst du trotzdem immer sehr fleißig. Du hast während deiner Zeit beim SC Tuttlingen auch so ein Gesamtkonzept für den Verein geschrieben. Also ein Sportkonzept, das nannte sich vom SC 04 Bambini zum Leistungsträger der ersten Mannschaft. Mhm. Weißt du, ob der Verein heute immer noch nach der Richtlinie spielt?
Also, jein. Das hat sich schon ein paar Jahre gehalten, aber so wie es immer ist, es ist ja, also im Idealfall wären Dinge personenunabhängig, sie sind halt nicht immer personenunabhängig und ich glaube, man hat schon ein paar Jahre versucht, nach diesem Konzept auszubilden, mit der Idee, möglichst viele eigene Spieler in die erste Mannschaft zu bekommen und eine systematische Nachwuchsausbildung zu leisten. Und das ist dann sicherlich irgendwann verwässert, nicht nur, weil sie Leute nicht mehr machen wollten, sondern weil man dann sicherlich auch ja immer im Laufe der Zeit neue Erkenntnisse gewinnt und dann Konzepte auch anpassen muss.
Unter dem Sportkonzept steht der Name Dr. Christian Keller. Weiß man vielleicht gar nicht, du hast promoviert und alle deine Abschlussarbeiten inklusive auch der Doktorarbeit zum Thema Fußball geschrieben. War das auch schon so mit Blick auf, vielleicht komme ich mal ins Profigeschäft rein?
Also tatsächlich nicht mit dieser Intention, dass mir das irgendwann mal eine Tür öffnet, sondern also ich bin ja grundsätzlich relativ pragmatisch unterwegs in vielen Dingen und ich habe mir immer so bei meinen diversen Studiengängen gedacht, im Übrigen auch bei der Promotion, wobei die konnte ich mir freiwillig aussuchen, warum muss ich die ganzen Hausarbeiten schreiben, welche Sinnhaftigkeit steckt dahinter? Das kennen wahrscheinlich viele, die studiert haben, fragst dich, welcher Mehrwert schafft jetzt die Hausarbeit, außer dass es viel Arbeit für mich ist und am Schluss auch für einen Dozent, weil der muss die ja alle auch lesen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, da kann man vielleicht ja auch noch dazu, es macht nicht immer Spaß, studentische Hausarbeiten zu lesen. Also habe ich mir gedacht, wenn ich die schon schreiben muss als Student, dann suche ich mir doch Themen aus, die mich interessieren. Und da ich ja, du hattest gesagt, 2 betriebswirtschaftlich bezogene Studiengänge absolviert habe, habe ich einfach diese betriebswirtschaftlichen Themen, die für die unterschiedlichen Hausarbeiten gestellt waren, immer versucht, sofern sie Dozenten mitgemacht haben, auf den Sportbereich zu übertragen. Und da im Regelfall halt auf den Fußball, weil mich das am meisten interessiert hat, weil aber der Fußball natürlich auch die aus betriebswirtschaftlicher Sicht ausgeprägteste Sportart ist. Und erfreulicherweise haben fast alle Dozenten mitgemacht, sodass ich heute sagen kann, es ist interessant, mit welchem Schwachsinn in Anführungsstrichen man tatsächlich zu unterschiedlichen Abschlüssen kommt, bis hin zu einem Doktortitel. Weil ich ja tatsächlich auch dann alle Abschlussarbeiten zum Thema, zu einem Fußballthema geschrieben habe. Und da war ich wirklich meinen Dozenten dankbar, dass das möglich war. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch nicht nur in Anführungsstrichen Schwachsinn darin produziert.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hat ja dann auch zum nächsten Schritt geführt. Du sagtest selber gerade, Hausarbeiten lesen macht vielleicht nicht so Spaß. Wahrscheinlich hast du darauf angespielt, dass du auch 3 Jahre selber Professor warst. Mhm. An der SRH Hochschule in Heidelberg hast du Sportmanagement doziert. Sehr jung, muss man dazu sagen, 31 Jahre jung. Deine Heimatzeitschrift, der Südkurier, hat getitelt, einer der jüngsten Professoren Deutschlands. So aus der Zeit nimmst du da was mit, was du heute noch täglich lebst? Hast du irgendwas, was dich geprägt hast aus der Zeit?
Ja, definitiv. Also ich war, wie du gerade sagtest, sehr, sehr jung. Also diese Professorentätigkeit, das war quasi die Station, die ja dann auf die Strategieberatertätigkeit gefolgt ist. Das hatte ich 3 Jahre gemacht und es ist für gewöhnlich so, wenn du in der Strategieberaterbranche unterwegs bist, nach 3 Jahren entscheidest du, machst du es weiter oder gehst du in einen anderen Bereich rein. Für mich war relativ klar, obwohl ich da total viel gelernt habe, wahrscheinlich so viel wie nie mehr in meinem bisherigen Leben, vor allen Dingen auch an Methodenkompetenzen, dass für mich nach 3 Jahren die Lernkurve aber beendet ist und ich dann was anderes machen möchte. Und habe mir dann eine Tätigkeit ausgesucht, die eigentlich komplett konträr dazu war. Allein schon, was die zeitlichen Anforderungen betroffen hat, weil da hatte ich dann wieder mehr Zeit, auch um mich tatsächlich praktisch sportlichen Themen zu widmen. Aber dann mit 31, und ich war primär auch für einen Masterstudiengang verantwortlich, dann Studenten vor Studenten zu stehen regelmäßig, die in Teilen fast gleich alt waren wie ich, und denen dann aber auch einen Mehrwert zu stiften mit dem, was ich ihnen erzähle, was wir zusammen erarbeiten, das war schon eine Herausforderung. Und ich denke, dass ich da vor allen Dingen gelernt habe, dass Alter nicht so zwingend entscheidend ist, sondern dass mich viel mehr Kompetenz in erster Linie interessiert, wenn ich mich mit Leuten austausche. Und dann kann ich vielleicht jetzt aus heutiger Perspektive betrachtet auch von einem Praktikant was lernen, auch wenn er 20 Jahre jünger ist wie ich. Aber wenn er in einem Themenfeld mehr Kompetenz hat wie ich, dann sollte das Alter in dem Fall keine Rolle spielen. Ne? Und das haben, glaube ich, dann auch meine Studierenden kapiert, dass, obwohl ich vielleicht gleich alt war wie der eine oder andere, dass sie, glaube ich, schon ein bisschen was mitnehmen konnten aus der Zeit. Und gleichzeitig war es natürlich ein sehr, sehr gutes Training, um regelmäßig vor Menschen zu sprechen. Das durfte ich auch in der Strategieberaterzeit natürlich schon, weil wenn du Ergebnispräsentationen bei Auftraggebern hast, dann musst du ja auch immer entsprechend präsentieren. Aber da habe ich ja 3 Jahre dann als Professor nichts anderes gemacht, als permanent stundenlang zu erzählen. Und das würde ich sagen, war jetzt für meine rhetorische Kompetenz zumindest nicht nachteilig.
Du hast schon erwähnt, du warst auch als Berater tätig. Das war dann vor dieser Zeit in Heidelberg. Da warst du dann auch schon Berater für 1860 München, für die Spielvereinigung Bayreuth und auch für den SSV Jahn Regensburg, richtig?
Das ist richtig, das ist korrekt. Ja. Also in der Strategieberatertätigkeit hatte ich die erfreulicherweise die Schwerpunktbranche Sport zugeteilt bekommen. Und da wiederum war mein funktionaler Schwerpunkt Sanierungsmanagement. Und insofern durfte ich unter anderem auch bei Fußballclubs, aber nicht nur bei Fußballclubs, da sind halt die Mandate öfter mal auch dann publik geworden, weil im Fußball ja selten was geheim bleibt. Und dann durfte ich entsprechende Mandate da ausführen, unter anderem für die 3 genannten Clubs. Und da habe ich sicherlich sehr, sehr viel mitnehmen können, weil da ging es ja dann primär drum, unter anderem, was ich in meiner Dissertation dann theoretisch produziert hatte, dann auch mal einen Praxischeck nochmal zu unterziehen. Und das war ein guter Praxischeck, weil wenn du in einer Sanierungssituation bist, dann darfst du wenig Fehler machen, wenn du die Kiste am Leben halten willst. Und insofern war das wirklich so ein guter Proof of Concept für mich und auch eine Phase, in der ich viel gelernt habe.
Und war dann sicherlich auch ein Türöffner, dass du später zu 100% beruflich in den Profifußball eingestiegen bist, als dann der Jahn dich angeworben hat.
Also es war definitiv so, dass die Tätigkeit beim Jahn ohne die vorherige Beratertätigkeit nicht zustande gekommen wäre. Also Jahn Regensburg war mein letztes Beratungsmandat. Ich hatte bei meinem Arbeitgeber schon recht frühzeitig gekündigt gehabt, hatte gesagt, ich wechsle an die Hochschule. Dann habe ich nochmal als Projektleiter dieses Mandat Jahn Regensburg zugeteilt bekommen, wo es zunächst mal um eine Situationsanalyse ging. Der Jahn stand wirtschaftlich schlecht da, hatte neue Gremien erhalten auf allen Ebenen und die Gremien wollten wissen, wie schlecht stehen wir tatsächlich da, macht mal die Situation transparent. Das Transparentmachen der Situation war nicht allzu erfreulich für die Gremien, weil wir ihnen gesagt haben, dass mehr oder weniger die Insolvenz kurz bevorsteht, wenn man nicht einschneidende Veränderungen vornimmt. Und entsprechend haben wir dann noch einen Folgeauftrag gekriegt, der sich dann mit der Sanierungsabwendung auseinandergesetzt hat, was dann auch gelungen ist. Allerdings nicht nur, weil wir einen ordentlichen Job gemacht haben, sondern allen voran, weil sich natürlich dann viele Leute in der Stadtgesellschaft auch dafür engagiert haben, dass eben nicht zum Kollaps des SSV Jahn kommt. Dann war das Projekt für mich nach einem halben Jahr beendet und ich bin an die Hochschule. Aber der Kontakt ist nie abgerissen und rund 3 Jahre später, dann waren wir dann mittlerweile im Jahr 2013, kam der Jan unter anderem mal wieder auf mich zu, ob ich es mir jetzt nicht vorstellen könnte, Geschäftsführer zu werden. Und dieses Mal habe ich, anders als die vorherigen Male, als sie mich gefragt haben, dann zugesagt aus unterschiedlichsten Gründen und war dann ab Juni 2013 Geschäftsführer des Jahres.
Was waren das für Gründe? Möchtest du das mit uns teilen?
Die kann ich schon teilen, ja. Ich habe nur gedacht, ich gebe dir nochmal eine Chance nachzufragen.
Das ist lieb.
Also die Gründe waren zum einen, dass für mich die spannende Zeit an der Hochschule dann innerlich beendet war, obwohl sie mir total Spaß gemacht hatte, aber ich konnte mir zum damaligen Zeitpunkt, und das möchte ich nicht, dass ich es geringschätzig anhört, nicht vorstellen, dass ich nochmal 3 Jahre regelmäßig in dem die ähnlichen Vorlesungen halte. Weil ich hatte zum damaligen Zeitpunkt nach 3 Jahren, also 6 Semester, dann hast du 6-mal das Gleiche erzählt. Natürlich änderst du auch immer ein bisschen was in deinen Vorlesungen, aber die passt jetzt auch nicht grundlegend neu an, im Regelfall zumindest nicht. Ja. War insgesamt in der Tätigkeit drin. Wir hatten einen Arbeitsbereich, für den ich verantwortlich war. Also Sportmanagement, du hattest ja schon erwähnt, komplett neu strukturiert, haben echt auch ein gutes Studienprodukt am Markt gehabt. Und dann war für mich irgendwie so keine Herausforderung mehr da. Und ich bin vom Typ einfach so, wenn es dann mal richtig läuft, dann ist für mich eigentlich der Punkt, wo ich sage, okay, dann ist meine Tätigkeit erledigt. Dann stelle ich mich lieber über eine Aufgabe, wo es nicht läuft.
Das hast du auch beim Jan dann später gemacht. Kommen wir gleich noch drauf. Ich denke, ein riesiger Unterschied ist, dass du in Jahren wirklich der, sagt man in Jahren? In Regensburg.
Beim Jahren in Regensburg. Also der Jahren oder beim Jahren?
Da warst du alleiniger Ansprechpartner für Sport, für Finanzen und so weiter. Da die Frage, kannst du gut priorisieren oder was ist die Lösung für eine solche Menge an nicht nur Arbeit, sondern natürlich auch Verantwortung und Entscheidungen?
Also ich würde zunächst ein bisschen differenzieren, deine Aussage, die ist ab einem gewissen Zeitpunkt richtig, konkret ab 2016. Die ersten 3 Jahre hatte ich einen ganz tollen Geschäftsführerkollegen, Johannes Baumeister, den ich aus der Beratung heraus schon kannte, der unter anderem auch Mitarbeiter des Projektteams in der Beraterzeit bei Jahren Regensburg war. Er war schon vor mir zum Jahren in die Geschäftsführerrolle gewechselt und dann kam ich dazu. Und nach 3 Jahren hatte Johannes für sich andere Zukunftsplanungen und wollte aus dem Fußball raus. Und wir haben dann zum damaligen Zeitpunkt die zweite Geschäftsführerposition nicht nachbesetzt. Und ich war dann bis zum Ende meiner Tätigkeit im Oktober 2021 alleiniger Geschäftsführer des Jahres. Also ab 2016 ist deine Frage richtig. Die ersten 3 Jahre hatte ich wirklich tolle Unterstützung, sowohl fachlich herausragende als auch menschlich herausragende Unterstützung mit dem Johannes Baumeister. Und dann ab 2016 war ich allein und dann ist natürlich richtig, dann musst du priorisieren, dann musst du Schwerpunkte setzen. Das funktioniert aber allein nicht und allein ist insofern auch verkehrt. Ich hatte einfach ein wirklich herausragend gutes Team hinter mir, was die Mitarbeiter in Gänze betraf, aber auch allen voran, was die Abteilungsleiter beim Jahr betraf. Das waren 7 Abteilungsleiter, die mit mir gemeinsam den Club geleitet haben und natürlich den Gremien, die auch eine wichtige Rolle hatten. Und diese 7 Abteilungsleiter, das waren ein Team, was sich im Laufe der Jahre, was miteinander auch dick und dünn gegangen ist, was fachlich eine relativ ähnliche Ausbildung hatte und trotzdem heterogen genug war, um unterschiedliche Perspektiven einzubringen, was sich irgendwann blind verstanden hat und wo einfach ein totales Vertrauensverhältnis da war und ein blindes Aufeinander verlassen. Und dann war das einfach eine herausragende Arbeitsatmosphäre, in der du dann auch als alleiniger Geschäftsführer die Dinge abgearbeitet bekommen hast, weil du einfach hinter dir überragende Akteure gehabt hast, die dir ganz, ganz viel schon abgenommen haben.
Du hast schon oft erwähnt, dass es wichtig ist, eine Extrameile zu gehen, dass man immer einen Schritt mehr noch tätigt als andere. Ist das eine Arbeitsweise, die du da gelernt hast oder die du dahin mitgebracht hast?
Also die habe ich zu Hause schon gelernt, schon sehr, sehr früh. Das ist ein Teil der Erziehung, wo ich vorher mal gesagt habe, ich bin wirklich meinen Eltern sehr, sehr dankbar und meinem sonstigen familiären Umfeld, was sie mir alles an Werten mitgegeben haben. Unter anderem ist ein wichtiger Wert, sei einfach fleißig und jammer nicht. Das, was zu erledigen ist, ist zu erledigen. Und solange du es nicht erledigt hast, muss halt dranbleiben, bis es erledigt ist. Und das hört sich im Marketingdeutsch ein bisschen schöner an, wenn man sagt, es ist wichtig, einfach immer einen Schritt mehr zu gehen. Und das finde ich einfach eine ganz, ganz wichtige Tugend, gerade auch bei dem, was wir hier gemeinsam im Fußball machen dürfen oder jetzt beim FC machen dürfen. Wir sind in einem hochkompetitiven Umfeld, wo Kleinigkeiten über Erfolg und Niederlage entscheiden. Wir wissen auch, dass jetzt unsere Ausgangssituation im Wettbewerbsvergleich nicht die beste ist, bei weitem aber auch nicht die schlechteste, aber wir wissen, dass wir Luft nach oben haben und die müssen wir heben. Und die werden wir nur heben, wenn wir ganz, ganz viele Leute haben, die sagen, hey, das hier ist für mich einerseits ein Job, aber es ist auch nicht nur ein Job, hier hängt auch mein Herzblut dran. Und mit diesem Club, da habe ich so eine hohe Identifikation, dass es mir einfach auch egal ist, wenn der Tag mal ein bisschen länger geht, weil ich habe an mich den Anspruch, ich will es so gut wie möglich machen, für mich, aber auch für den Club, in unserem Fall für den FC, für den ich arbeite. Und umso mehr Leute wir haben, die so denken, in Regensburg hatte ich irgendwann nur noch welche, die so gedacht haben, umso mehr macht das gemeinsame Arbeiten Spaß und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns tatsächlich nach vorne bewegen.
So schlechte Arbeit kannst du auch nicht geleistet haben. 8,5 Jahre warst du insgesamt da. Und dann hast du eben schon erwähnt, du bist einer, der, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, auch das gerne für dich zumachst, dass wenn die Ziele erreicht sind, hast du in dem Fall dann den Vertrag auslaufen lassen. Gibt es denn schon Ziele hier beim FC, wo du sagst, dann kann ich meinen Vertrag guten Gewissens auslaufen lassen?
Also ich habe mir natürlich was vorgenommen, aber jetzt nicht nur allein, mit meinen Geschäftsführerkollegen zusammen, mit dem Vorstand zusammen, wo wir gerne den FC hinbringen würden. Das ist jetzt aber nicht an einen Zeitpunkt geknüpft, das ist eher an Zielerreichung geknüpft, wo wir sagen wollen, okay, in dem Bereich würden wir gerne dahin kommen, in dem Bereich dahin, um dann irgendwann hoffentlich mit voller Überzeugung und breiter Brust sagen zu können, jetzt sind wir zumindest mal für einen Moment so weit, dass wir sagen können, hey, der FC schöpft sein Potenzial und das ist riesig. Das Potenzial des FC erschöpft es jetzt endlich mal aus.
Wieso sagst du, dass das Potenzial hier riesig ist? Ist das allein diese Strahlkraft, von der immer alle sprechen? Oder was sind so die vielleicht auch weichen Faktoren, die den FC ausmachen?
Also es beginnt ja mit der Historie des FCs. Der FC ist der erste deutsche Meister. Der FC ist Gründungsmitglied der Bundesliga und war wesentlich daran beteiligt, dass es überhaupt eine Bundesliga gibt. Hatte mit Franz Krämer natürlich auch einen absoluten Fußballpionier, der nicht nur für den FC als Pionier tätig war, sondern auch für einen kompletten Fußball in Deutschland, über seine Aktivität bei der Gründung der Bundesliga und alles, was da davor und danach noch dranhing. Und allein das gibt dem FC an Kraft Historie eine Relevanz. Und wir wissen auch, was auf die erste deutsche Meisterschaft an Titeln noch alles gefolgt ist, welche tollen Spieler der FC in seiner Historie hatte. Ich nenne jetzt exemplarisch einfach nur mal einen Wolfgang Overath, weil der jetzt ja auch vor kurzem 80 Jahre alt geworden ist. Und dass diese Tradition und diese Herkunft, die verpflichtet ja schon mal, um mehr draus zu machen. Und wenn wir dann jetzt ins Hier und Jetzt springen und einfach mal sehen, wie viele Menschen der FC anzieht. Unser Stadion ist im Normalfall immer voll, es sei denn, der Gästebereich kann nicht gefüllt werden. Wir haben mittlerweile über 130.000 Mitgliedern. Wir haben Millionen von Sympathisanten in ganz Deutschland, die dem FC die Treue halten, unabhängig von sportlichem Erfolg oder sportlichem Misserfolg. Und das jetzt schon über Jahre oder Jahrzehnte. Wir haben hier eine ganze Stadtgesellschaft, die versucht, diesen Club zu tragen, durch dick und durch dünn, so wie es ja auch in unserer Hymne drin ist. Und dann haben wir einfach auch mal auf makroökonomische Faktoren zu sprechen zu kommen, den viertgrößten Standort in Deutschland. Und der Standort gibt einfach kraft makroökonomischen Rahmenbedingungen auch immer ein Stück weit die Möglichkeiten für einen ansässigen Fußballclub vor. Wir können als Fußballclub, und wir wollen es auch nicht, unseren Standort wechseln. Ne? Der 1. FC Köln wird immer in Köln spielen. Er kann nicht irgendwo noch eine Tochtergesellschaft aufmachen und er kann auch nicht umziehen, ja, so wie das ein normales Unternehmen könnte. Und da sind wir einfach kraft Standort schon mal in einem Vorteil zu vielen anderen Fußballclubs, weil dieser Standort groß ist. Wir haben hier eine hohe Wirtschaftskraft, wir haben eine tolle Einwohnerzahl und das sind natürlich alles Faktoren, die dann dafür sprechen, dass wir in unseren Vermarktungsfeldern, wir brauchen am Schluss auch die Menschen mit ihrer Begeisterung, dass wir dann auch Geld verdienen können, um den ganzen Spaß hier zu finanzieren. Da haben wir Top-Voraussetzungen, ganz genau die viertbesten in Deutschland. Und das sind harte Faktoren, die dafür sprechen, dass hier einfach ein großes Potenzial ist, an dem wir arbeiten sollten, es zu heben. Mit dem Zusatz, das wird aber ein bisschen Zeit brauchen.
Ich habe eine Frage, die ganz schön daran anschließt, wo du eben schon ein bisschen die Historie aufgemacht hast, die Gründung durch der Bundesliga durch Franz Krämer getrieben. Wir haben ja eine Regel, dass der letzte Podcast-Gast dem aktuellen eine Frage stellt. Das haben wir natürlich auch bei dir wieder getan. Mein letzter Gast war Davy Selke und der hat dir eine Frage mitgebracht. Hören wir mal rein.
Hallo Christian, Davy hier. Meine Frage an dich heute lautet: Wann war dein erster Berührungspunkt mit dem ersten FC Köln, unabhängig jetzt von deiner Tätigkeit als Sportvorstand? Schönen Podcast und ganz liebe Grüße.
So, wann war mein erster Berührungspunkt? Natürlich als Kind, weil ich ja Fußballfan war, haben wir vorher schon hinreichend thematisiert gehabt. Und als Fußballfan hat es natürlich dazugehört, sich samstags immer die Sportschau anzuschauen. Und da in den 80er Jahren, als ich Kind war, da war der FC ja sehr, sehr erfolgreich. Da hat er tolle Spieler gehabt. Bodo Ilgner, Thomas Hessler, Bjarne Barski und ich könnte noch mehr aufzählen. Und insofern war ja auch wirklich erfolgreich, ist öfter Vizemeister geworden, hat auch international noch eine Rolle gespielt. Und die Spiele habe ich mir natürlich immer angeschaut. Die internationalen nur, wenn meine Mama mich hat gucken lassen und ich nicht ins Bett musste. Aber die Sportschau war natürlich im Pflichtprogramm. Und das war dann tatsächlich der erste Berührungspunkt mit dem FC als Fußballfan. Der Berührungspunkt für die aktuelle Tätigkeit, der kam dann natürlich deutlich, deutlich später.
Wenn du dann aus dem Süden hier hochgeschaut hast zu dem damals hoch erfolgreichen FC, ist das, ja, wenn man die Jahre danach verfolgt, will ich jetzt nicht vom Niedergang sprechen, aber es lief dann natürlich deutlich weniger gut. Wie schaut man dann da drauf, denkt man sich, das ist ja traurig, was da passiert, da sind die falschen Leute am Werke oder hat man da vielleicht sogar den Ehrgeiz, das will ich verändern, was da gerade schief läuft?
Nee, also so weit habe ich damals noch nicht gedacht, dass ich was verändern möchte oder auch nicht wertend drauf geblickt, weil das ist auch sowas, was ich mir angeeignet habe, seit ich im Fußball spielen darf. Ich werte nie, was andere Clubs machen aus der Außenperspektive. Das ist zwar einerseits verlockend und das macht ja auch den Reiz des Fußballs aus, dass jeder irgendwie eine Meinung hat und darin steckt ja ein Teil der Begeisterung, die dieses Spiel hervorruft bei so vielen Millionen Menschen, dass man halt mitreden kann, dass man, ja, wie gerade gesagt, eine Meinung hat. Aber ich habe das wirklich für mich als Grundregel, ich urteile nicht über andere Clubs, weil ich kann immer nur aus der Außenperspektive draufschauen und ich weiß jetzt aus eigener, mittlerweile jahrelanger Erfahrenheit, dass die Innenperspektive oft deutlich anders aussieht wie das, was man von außen wahrnimmt. Und du hast leider nicht als Verantwortlicher die Möglichkeit, alles, was draußen diskutiert wird, was kolportiert wird, zu kommentieren oder so auch mal richtig zu stellen. Das liegt dir zwar oft auf der Zunge, dass du sagen möchtest, hey, das stimmt nicht oder das ist anders, über was ihr gerade spricht, aber es geht halt einfach nicht, weil ich kann keine Vertragsdetails offenlegen. Ich kann nicht sagen, wie Verhandlungen gelaufen sind und warum es eine so gekommen ist und anders, ja. Dabei könnte man wirklich vieles, was diskutiert wird, oft sehr einfach klarstellen, aber es geht halt einfach nicht, weil da auch gewisse Verschwiegenheitsverpflichtungen dahinter stecken und einfach auch manche Informationen, wenn man seriös weiterarbeiten möchte, die gehören halt nicht nach außen. Ne? Auch wenn gern natürlich die interessierte Öffentlichkeit und die Medien hätten, dass man es nach außen kehrt, aber es geht einfach nicht. Und deshalb für mich die Grundregel, ich bewerte nicht, was andere machen. Deshalb habe ich auch nicht bewertet, um auf die Frage zurückzukommen, warum es beim FC eigentlich so ab Beginn der 90er dann für über 30 Jahre von gewissen Höhen abgesehen nicht mal so wirklich gut lief. Ich habe das für mich registriert, habe mich aber eines schon damals immer gefragt, mittlerweile kann ich das sehr gut beantworten, damals konnte ich es noch nicht, warum gerade so viele große Clubs so anhaltende Herausforderungen haben und nicht vom Fleck kommen, warum die von kleineren Clubs regelmäßig überholt werden. Also mach mal ein Beispiel und das sage ich in höchster Wertschätzung, weil ich die handelnden Akteure da alle persönlich auch sehr gut kenne, dass der 1. FC Heidenheim in der Bundesliga spielt, ist eine absolute Sensation und ist für mich mit die größte Managementleistung, die ich im Fußball bis dato live mitverfolgen durfte, was Holger Sandwald mit seinen Kollegen da gemacht hat. Aber grundsätzlich ist es eigentlich unmöglich, dass Heidenheim Bundesliga spielt und große Clubs wie Schalke 04, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 hinter Heidenheim rangieren. Das ist an harten Fakten festgemacht, nicht zu erklären. Aber es geht ja nicht nur um harte Fakten, es geht auch um weiche. Und das konnte ich mir damals nicht erklären. Da gab es zwar noch kein Heidenheim in der Bundesliga, da gab es vielleicht andere kleine Clubs. Aber heute kann ich mir sehr gut erklären, warum sowas passierte.
Schieß los, warum kannst du es dir erklären?
Also ich kann jetzt nicht alle Argumentaspekte nennen, weil sonst reden wir nur noch darüber. Vielleicht einfach mal so ein paar wenige. Du hast im Regelfall an einem kleineren Standort, deshalb durfte ich ja in Regensburg selber erleben, hast du einfach schon mal weniger Medialität. Und darüber auch weniger Volatilität, also Schwankungen in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist mal so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Aber anders formuliert ist an einem großen Standort natürlich auch die Herausforderung, mit dieser Medialität und damit höheren Öffentlichkeit entsprechend umzugehen und sie entsprechend über gute Kommunikation, klares Erwartungsmanagement dann auch zu steuern. Das ist aber eine große Herausforderung, die muss erstmal gelingen. So ein zweites großes Thema ist Kontinuität. Das hängt mit dem ersten sehr, sehr stark verbunden. An kleineren Standorten ist oft sehr, sehr stärker Personenkontinuität auf entscheidenden Stellen ausgeprägt, als es in großen Clubs ist. Wenn man allein mal beim FC schaut, wie viel Cheftrainer der FC hatte, wie viel sportlich verantwortlich er die vergangenen Jahre hatte, vielleicht sogar wie viel Präsidenten er hatte, dann kommen wir auf eine sehr, sehr hohe Zahl. Nehme ich nochmal Heidenheim. Holger Sandwald ist da seit 1996 verantwortlich, dann noch in der Landesliga gespielt, erst im Jahr 2023 immer noch. Frank Schmidt als Trainer ist seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, über 10 mittlerweile da Trainer. Ich glaube
17 habe ich im Kopf.
Ich glaube 2008 hätte ich jetzt gesagt, vielleicht sogar 2006. Ja, also Wahnsinn, ne? Da haben die noch Oberliga gespielt, als er schon da Trainer war.
Ja.
So, jetzt sind das natürlich Extremausprägungen im positiven Sinn. So extrem muss es ja gar nicht sein, aber wenn du dauernd Bäumchen wechselig spielst und entscheidende Personalien und Stellen veränderst, immer unterstellt, sie sind mit den richtigen Menschen, die erforderliche Kompetenz mitbringen, besetzt. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Wenn das nicht gelingt und nicht jede Rekrutierung ist erfolgreich, dann muss man verändern, ne? Aber man sollte nicht per se verändern, weil einfach mal gewisse Misserfolgsphasen da sind oder die Dinge nicht sofort gelingen. Wenn man davon überzeugt ist, dass mit den handelnden Akteuren man sich auf dem richtigen Weg befindet und die dann auch den Weg gemeinsam mit allen Mitstreitern gehen können. Und diese Kontinuität, die haben große Clubs oft nicht. Die haben oft ein hohes Maß an Nervosität oder Volatilität, so wie ich es vorher gesagt habe. Und dann wird oft werden Entscheidungen getroffen. Man verändert was in der Absicht, es besser zu machen, auch um kurzfristig für vermeintliche Zufriedenheit bei den externen Anspruchsgruppen zu sorgen. Langfristig wird es aber selten besser, weil neue Leute heißen wiederum neue Ideen, was nicht schlecht sein muss. Heißt wieder, dass ich eine komplette Organisation auf die neuen Leute einstellen muss. Dann haben die neuen Leute vielleicht wieder keinen Erfolg und nicht den, der erwartet worden ist. Dann müssen die wieder gehen. Und so verändert sich das dauernd. Und du brauchst Kontinuität bei den wichtigen Personen, um über diese Kontinuität zunächst auch mal dann strukturelle, konzeptionelle Kontinuität herzustellen. Und wenn man dann irgendwann mal in einem stabilen Fahrtwasser ist, dann kann man auch verändern, weil dann die Organisation so stabil ist, dass sie auch einen Führungswechsel verkraftet. Aber wenn sich die Führung permanent ändert, dann ist das einfach total schwierig. Es waren das nur zwei Gründe, die habe ich aber weit ausgeführt. Ich könnte noch weitermachen, aber ich glaube, das reicht das mal.
Das war schon mal sehr prägend und da war auch ganz viel drinne, worüber ich auch mit dir sprechen möchte, wenn du sagst Medienstandort. Also hier ist sehr viel Hektik. Ja, es wird, sobald es mal ein paar Spiele nicht läuft, direkt hopp oder top diskutiert. Das heißt, du hast hier in Köln einen der emotionalsten Clubs der Liga, würde ich behaupten. Und dem gegenüber stehst dann du, wie ich jetzt einschätzen würde, als sehr kühler, als rationaler Typ vor allen Dingen, der auch immer eine langfristige Perspektive hat. Der Spiegel hat ein Porträt über dich gemacht, wo die dich eine Weile begleitet haben. Die haben es das Kellerduell genannt. Aber im Ernst, also inwiefern passt das zusammen? Dieser Rummel um Köln und den FC und Christian Keller, der sagt, so Freunde, wir müssen hier ein bisschen langfristiger denken als nur bis zum nächsten Spieltag.
Also das ist ja genau die spannende Frage, ob der FC dieses Auf und Ab, was ihn jetzt über 30 Jahre ein Stück weit begleitet hat, ob er sagt, hey, das sind wir und das wollen wir so weitermachen. Alles, was mir erzählt wurde und was ich gehört habe, ist, nee, wir wollen schon auch mal vielleicht uns wieder dahin annähern, wo wir hergekommen sind, nämlich, dass wir dann in früheren Jahren, vor vielen Jahrzehnten, unserem Potenzial viel eher gerecht geworden sind, als wir das jetzt die letzten 30 Jahre nochmal von Ausnahmen abgesehen getan haben. Und dafür brauchst du halt dann einfach auch die eine oder andere Veränderung. Was mir aber ganz, ganz wichtig ist, bei der Veränderung zu sagen, man kann einen Fußballclub nicht nur auf Basis von Rationalität führen, weil das Entscheidende, was Fußball ausmacht, ist Emotion. Das ist das, was die Menschen anzieht, das ist das, was die Menschen zusammenbringt und was sie am Schluss dann auch begeistert oder was sie auch enttäuscht. Aber es sind ja genau die Emotionen der Menschen, die das Herz dieses Spiels ausmachen. Deshalb habe ich auch mal gesagt, die Fans oder konkreter die organisierte Fanszene sind der Nukleus des Spiels, ja. Weil die, so wie keine andere Gruppe im Stadion, einfach die Emotionen ins Stadion trägt und damit ja prägend ist für die große Anziehungskraft, die der Fußball hat. Und insofern muss man immer, wenn man dann in der Führungsverantwortung ist und Entscheidungen treffen darf, auch die emotionalen Auswirkungen von den Entscheidungen berücksichtigen. Das heißt nicht, dass man nicht eine Entscheidung trifft, wo man genau weiß, die wird emotional nicht positiv wahrgenommen, wenn man der Meinung ist, sie ist richtig. Beim Umkehrschluss ist auch eine Entscheidung nicht nur deshalb richtig, weil sie emotional positiv wahrgenommen wird. Wenn wir jetzt sehr, sehr gut auf unsere aktuelle Situation übertragen, hätten wir im Sommer nochmal einen Stürmer geholt, dann hätten sich viele Menschen gefreut, zu Recht, weil, ich habe es ja schon oft gesagt, wenn wir uns, egal auf welcher Position, verstärken können, dann musst du es natürlich immer machen. Aber wenn du es natürlich nicht kannst, weil die wirtschaftlichen Hände gebunden sind, dann geht's halt entsprechend nicht. Und dann kannst du dieses emotionale Verlangen nicht befriedigen und musst halt dann auch mit dem leben, was dann vielleicht deren Emotionen entgegenschlägt, was ich aber total verstehen kann, dass es dann bei den Menschen so wahrgenommen wird. Weil die müssen ja auch nicht die Hintergründe verstehen. Die interessiert primär, was passiert auf dem Platz. Und da ist es meistens einfach, was passiert, entweder du gewinnst oder du verlierst. Oder ab und zu spielst du noch unentschieden. Ja? Und wenn du nicht oft genug gewinnst, dann ist es halt einfach in der Wahrnehmung nicht ausreichend. Ja?
Du hast zu deinem Amtsantritt gesagt, dass einer der Kriterien, warum du hier beim FC bist, ist, dass es ein mitgliedergeführter Verein ist. Du bist Verfechter der 50+1-Regel. Dennoch vielleicht nochmal da die Frage, es gibt sicherlich auch Vereine hier in Deutschland, wo du deutlich weniger Gegenwind hättest, wo du dich vielleicht nicht vor jede Entscheidung rechtfertigen musst, wo dadurch vielleicht auch dann schneller ein Erfolg möglich ist. Wieso dann doch der FC, wo du sagst, hier habe ich vielleicht den einen oder anderen Gegenwind mehr, aber ich setze meine Strategie hier weiter fort?
Also, das ist ja ein Teil der Herausforderung, auch in diesem sehr basisdemokratischen Umfeld, eine langfristige systematische Entwicklung realisieren zu können. Und das ist was, was mich antreibt, weil ich glaube einfach, dass es möglich ist, auch in unserem Setting den FC perspektivisch mit viel System und Struktur nach vorne zu entwickeln, ohne dass die Emotion drunter leidet, weil nochmal, die steht im Kern. Und würde auch gerne deine Frage in der Art korrigieren, es ist ja auch nicht meine Strategie, es ist unsere Strategie. Bestenfalls die von allen, die beim FC arbeiten, in dem Wissen, dass natürlich immer die Führung den Weg vorgibt, aber der Weg wird nur funktionieren, wenn die Mitarbeiter bereit sind, dem mitzugehen. Und würde dann auch einfach noch sagen wollen, dass für mich, jetzt da bin ich jetzt tatsächlich persönlich, ich habe gesagt, ein Teil der Herausforderung auch, ich habe sehr, sehr klare Vorstellungen über ein werte- und prinzipienorientiertes Fußballclubmanagement, was sich vielleicht ein Stück weit vom Mainstream auch unterscheidet, ohne dass ich den Mainstream werten will. Ich sage nur, meine Haltung unterscheidet sich da. Und da glaube ich, dass ich an so einem Ort, wo Fußball wirklich noch Fußball sein soll, wo man sagt, Fußball gehört dem Menschen oder in unserem Fall der FC gehört seinen Mitgliedern, dass das meiner persönlichen Haltung und Überzeugung, wie ich Fußball sehe, einfach viel mehr entgegenkommt wie andere Konstrukte, nochmal ohne dass ich die anderen Konstrukte werten möchte. Aber meine Vorstellung von Fußball ist eben, dass Fußball für die Menschen da ist und das versucht der FC zu leben und deshalb war die Entscheidung für FC allein aus diesem Grund schon sehr, sehr einfach für mich.
Wenn du für den ersten FC Köln arbeitest, heißt das ja aber nicht trotzdem, dass du mit einigen anderen Institutionen noch arbeiten musst. Das sind dann zum einen die Medien, aber natürlich auch andere Vereine, sowohl aus Deutschland als auch aus anderen Ländern. Ich möchte so ein bisschen auf so Transferperioden zu sprechen kommen, wo ich als Fan das Gefühl habe, da ist ein hitziger Markt, das ist eine super stressige Zeit, horrende Summen, die da von A nach B transferiert werden. Vielleicht kann man ja zusammenfassen erstmal, wie würdest du sagen, läuft eine Transferperiode klassischerweise ab? Geht das oder ist das wild, dass man es gar nicht zusammenfassen kann?
Nee, also auch da bin ich dann rational. Und es ist ja unsere Aufgabe, Wir können nicht Erfolg planen. Das geht nicht. Aber unsere Aufgabe im Management ist, die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu erhöhen. Und zu Erfolg auch nochmal ein Satz. Erfolg ist eine relative Größe. Für uns ist Erfolg was anderes. Vom Hintergrund unserer Ausgangsvoraussetzung, wie Erfolg für den FC Bayern München ist. Wenn der FC Bayern München Zweiter in der Bundesliga wird, dann war es für die wahrscheinlich eine enttäuschende Saison. Wenn der 1. FC Köln Zweiter in der Bundesliga werden würde, dann weiß ich nicht, was in der Stadt hier passierte. So, also deshalb ist Erfolg immer auch relativ. Also, und wenn ich jetzt deshalb über Erfolg ist planbar, beziehungsweise nicht planbar, nur in der Wahrscheinlichkeit beeinflussbar, und das ist unsere Aufgabe, spreche, dann gehört es natürlich auch zu einer Transferphase. Man bereitet eine Transferphase vor. Scouting und Kaderplanung sind Ganzjahresthemen. Natürlich kommt dann irgendwann die Phase, wo Entscheidungen getroffen werden, und Entscheidungen nicht nur unsererseits, sondern gehört auch der Spieler und sein Berater immer dazu, damit du dann zu einem Vertrag kommst. Dann können wir können langen Spieler wollen, wenn der uns nicht will, dann kommt er halt nicht. Ja? Also werden Entscheidungen für gemeinhin, die fallen dann irgendwann ab dem Frühjahr und natürlich dann auch in die Transferperiode hinein. Es gibt aber auch Ausnahmen. Wir sehen jetzt Lea Paccarada beispielsweise, der sich ja schon im Januar, also ein halbes Jahr vor Transferphasenbeginn, dann für uns entschieden hat und auch bei uns einen Vertrag unterschrieben hat. Sowas ist auch möglich, aber meistens startet es so März, April und nimmt dann bis Mai richtig Fahrt auf, und dann geht es um die vertragslosen Spieler, dann sind die guten Vertragslosen meistens weg, und dann geht es halt dann um die Ablösepflichtigen. Das findet dann ja meistens wirklich erst in dem Zeitkorridor statt, von 1.7. bis 31.8. Und das planst du, und dann können da aber trotz aller Planung auch immer wieder Überraschungen auftreten, weil es ergibt sich die Situation, dass ein Spieler vielleicht bei seinem aktuellen Club nicht mehr zufrieden ist. Und das ergibt sich erst nach der Sommervorbereitung. Wir sagen aber, bei uns wird der Spieler passen. So, dann hattest du den zwar auf dem Schirm, aber du hattest ihn jetzt nicht zwingend eingeplant. Musst aber sagen, hey, eigentlich ist es vielleicht genau der Spielertyp, den wir wollten. Dann machst du das, wenn es realisierbar ist. Oder du kriegst die Information, hey, Spieler XY, wo du eigentlich dachtest, der hat noch 3 Jahre Vertrag, hatte gar nicht eine Ausstiegsklausel. So, dadurch verändert sich Planung auch wieder. Also es passt sich dann schon an, aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass man sehr systematisch vorgehen kann, wird ganz zum Beleg. Die erste Transferphase nennen, die ich hier beim FC machen durfte, ich kam am 1. April 2022, wir hatten zum Trainingsauftakt nahezu den kompletten Kader beisammen, obwohl da wenig Zeit war, aber es war einfach vorbereitet und wir konnten sehr systematisch vorgehen. Dieses systematische Vorgehen wurde jetzt im Sommer 2023 leider so ein Stück weit durchkreuzt, weil wir sehr lange, fast bis Ende Mai, überhaupt nicht wussten, ob wir Spieler verpflichten dürfen. Und daran gekoppelt war dann einiges auch ein bisschen anders, als wir das ursprünglich geplant hatten. Aber auch das ist ja dann eine Herausforderung, mit der man umgehen muss. Aber ich halte nichts von diesem hitzigen, stressigen Rumgetue dann in der Transferphase, überhaupt Deadline Day. Wenn ich den Begriff schon höre, kriege ich irgendwie fast einen Anfall, weil warum muss ich am letzten Tag Dinge erledigen, die ich schon lange davor erledigen kann? Und das heißt wiederum auch nicht, dass man das nicht mal machen kann. Ne? Aber du hast dann gerade im Ausland schon öfter auch Verhandlungspartner, die reizen es halt bis zum letzten Tag aus, und du weißt genau, am letzten Tag ändern sie ihre Position, weil sie wollen sie eigentlich machen, ne? Wo ich mir denke, naja, dann lass uns doch davor vernünftig reden, dann kriegen wir schon 2 Wochen davor rum. Ne? Aber das ist halt nicht immer so, ja.
Aus jetzt über 10 Jahren Profifußballerfahrung, wie viel Prozent wird schon vor der Transferphase, also im April, Mai, eingetütet, auch wenn die Unterschrift dann vielleicht noch nicht geleistet ist? Und wie viel muss man dann doch flexibel reagieren?
Also mein Ziel ist es, und so konnte ich es auch immer handhaben, ausgenommen jetzt die Sommertransferperiode 23, dass schon zum Zeitpunkt des Trainingsstarts sehr, sehr viel entweder erledigt und oder mit einem Wort zu bleiben eingetütet ist, dass der Spieler dann tatsächlich zum Trainingsstart da ist, oder dass ich zumindest dem Trainerteam sagen kann, hey, die eine Personalie ist sehr, sehr weit, das geht jetzt vielleicht noch 2-3 Wochen, weil man noch ein paar Details klären muss oder sich vielleicht auch noch aneinander abkabeln muss, um die Verhandlung dann im Detail noch zum Ergebnis zu bringen. Aber das wird funktionieren. Das kannst du meistens ja schon einschätzen, ob es funktioniert oder nicht. Aber ich halte es nicht für allzu glücklich, aber auch da, das muss jeder wieder für sich selbst beurteilen, der meine Tätigkeit ausführen darf, wenn du einen Kader einfach dann erst sehr, sehr spät im August in beide Richtungen noch bewegst, wenn du da noch viele Abgänge hast oder viele Zugänge, weil es einfach dem Trainerteam erschwert zu arbeiten und ja auch der Mannschaft ist erschwert, sich zu finden. Gerade auch bei unserer Ausgangssituation, wo wir größtenteils entwicklungsfähige Spieler rekrutieren, für die die Bundesliga mitunter dann auch noch Neuland ist und die einfach eine gewisse Zeit dann auch brauchen, um zu adaptieren. Und umso mehr Zeit du ihnen in der Sommervorbereitung gibst, umso schneller geht einfach die Adaptionsphase.
Ich habe relativ früh gelernt von dir, die Kabine ist heilig. Das ist so ein bisschen dein Grundsatz. Umso mehr bin ich natürlich aber interessiert daran, bei dir mal in die Kabine, quasi ins Büro, durchs Schlüsselloch zu schauen. Wir haben hier eine Kategorie.
Bin ich gespannt.
Kabinengeflüster.
Kabinengeflüster heißt das Ganze. Normalerweise versuche ich da ein bisschen was aus der Mannschaftskabine rauszukitzeln. In dem Fall, wie gesagt, kann man es vielleicht Bürogeflüster nennen von Christian Keller. Vielleicht kriege ich ja den einen oder anderen Einblick. Ich versuche es zumindest mal. Meine erste Frage wäre, in solchen Transferperioden, über die wir gerade gesprochen haben, wie viel Telefonate führst du in der Zeit mehr als gewöhnlich?
Was? Ich kann es nicht quantifizieren, aber viel, 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 viel mehr. Also wenn ich jetzt gerade so in einer Phase, was sind wir jetzt, 5 Wochen nach Transferphasenschluss, da gucke ich ab und zu mein Handy an und denke, das hat halt gar nicht so wirklich aufgeklingelt. Das sind vielleicht mal nur 4, 5 Anrufe am Tag. Ich denke, das ist echt ungewöhnlich, weil es ist dann natürlich gerade wenn die Transferphase dann richtig Fahrt aufnimmt, dann klingelt das Handy natürlich noch und nöcher, sodass du gar nicht alle Anrufe auch beantworten kannst, weil ansonsten mache ich den ganzen Tag nichts außer zu telefonieren. Ne?
Okay, also das ist schon etwas, was ausgeprägt ist in der Zeit. Kannst du sagen, was war dein erster getätigter Transfer?
Also beim FC weiß ich das, sehr, sehr leicht. Das war Linden Meiner. Weil dann haben wir damals, da war ich eine Woche da, dann haben wir im Linden ein Kennenlerngespräch geführt. Das Kennenlerngespräch war sehr positiv und Linden wollte es machen, wir wollten es machen. Und dann ging es auch nicht mehr allzu lang. Ich müsste jetzt lügen, wann wir genau unterschrieben haben. Es dürfte auch noch im April 2022 gewesen sein, also irgendwann Ende April. Also insofern war Linden der erste FC-Transfer.
Bei diesen Kennenlerngesprächen sind dann Steffen Baumgart und Thomas Kessler in der Runde oder wer nimmt da alles teil?
Ja, also natürlich ist Thomas als Bereichsleiter Lizenzfußball dabei. Dann ist Steffen als Cheftrainer dabei und dann bei einer Position nehmen wir natürlich nochmal eine weitere Person dazu. Das ist die Torwarttrainerposition, die Torhüterposition und da ist der Torwarttrainer, der Uwe Gospodarik, natürlich mit dabei, weil er da fachlich natürlich dann nur die höchste Kompetenz hat und weil für einen Torwart ja auch ganz wichtig ist, seinen Torwarttrainer kennenzulernen, weil die arbeiten ja sehr, sehr eng und vertraut zusammen. Da ist der Torwarttrainer mitunter noch wichtiger als der Cheftrainer aus Torhüterperspektive. Also es ist eine Dreier- oder Viererrunde. Und der Spieler darf mitbringen, wen er will. Das ist ein Grundgredo. Also wenn er kann seinen Berater mitbringen, er kann seine Freundin, seine Frau mitbringen. Wenn er Kinder hat, kann er seine Kinder mitbringen. Wenn er einen Hund hat, kann er auch mitbringen. Ist mir egal. Ich bin sogar immer froh, wenn möglichst viele Akteure aus dem Umfeld des Spielers mit dabei sind, weil dann bekommst du auch gleich ein Gefühl dafür.
Was war, egal ob Zu- oder Abgang, der bisher aufwendigste Transfer?
Der aufwendigste Transfer? Beim FC jetzt auch?
Auch gerne beim FC. Bleiben wir im Kosmos des ersten FC Köln.
Also ich muss schon sagen, der ist noch gar nicht lang her, aber den Transfer von Christian Pedersen zu Swansea City, das war für mich, ohne dass ich es weiter ausführen möchte, das hören ja viele Menschen zu, das war für mich eine Erfahrung der neuen Art, die ich so davor noch nicht hatte. Und die hat sich auch über mehrere Wochen gezogen, ne? Und es lag nicht, das möchte ich ganz ausdrücklich sagen, es lag überhaupt nicht zu 0,0% am Christian. Mit dem Christian war alles total fein und super korrektes Verhalten und alles richtig Gute.
Sehr spannend, das war doch schon mal mein Schlüsselloch-Moment. Vielleicht als abschließende Frage der Kategorie, du hast es eben schon erwähnt, dass teilweise so Regeln wie auf einem Basar herrschen. Die eine Partei hat ein sehr geringes Angebot, die andere Partei fordert deutlich mehr. Da bist du anders. Du sagst von Anfang an, das ist ein Rahmen, den ich mir vorstellen kann und da gibt's auch nichts, wo ich dran rüttle. Wie oft ist es vorgekommen, dass du so eine Verhandlung tatsächlich mal abgebrochen hast, weil der Gegenüber derartig frech war, dass du gesagt hast, nee, okay, dann No deal.
Also grundsätzlich würde ich vielleicht vorweg schicken, damit es zu einer Detailverhandlung kommt, sind ja davor, so probiere ich es zumindest zu handhaben, grobe Rahmenbedingungen schon geklärt. Also beispielsweise, über welches Grundgehalt spricht man? Und dann nochmal plus, minus, ist ja immer möglich. Aus Spielersicht natürlich eher plus wie minus.
Und aus deiner Sicht eher minus als plus. Ja, natürlich.
Aber, also wir werden, ich sage jetzt mal Zahlen, die komplett weltfremd sind. Also wenn wir jetzt beim Grundgehalt, bevor man dann ins Detail geht, bevor das Spiel auch zum Kennenlerngespräch kommt, sage ich, für uns ist ein realistisches Grundgehalt im Monat 1.000 Euro. Wenn der Spieler oder sein Berater dann sagt, ja, für mich sind es aber 8.000 Euro, dann ist einfach die Differenz zu groß, dann können wir uns das Kennenlerngespräch gleich schenken. Also insofern, wenn wir dann in vertiefte Gespräche gehen, dann ist es schon so, dass der grobe Rahmen abgesteckt ist und dass, wenn dann das Gespräch gut ist und alle Parteien sagen, okay, das passt für jeden, dass wir dann in die Feinjustierung geht. Aber dann fange ich nicht nochmal an zu sagen, okay, jetzt sag erstmal deine 8.000 Euro und dann sage ich meine 1.000, weil dann haben wir alle viel Zeit kaputt gemacht. Ja. Dann sagen wir vielleicht, okay, zu den 1.000 kommt noch eine Sonderzahlung dazu oder was auch immer, um es halt rund zu machen, das Paket. Aber so probiere ich vorzugehen, deshalb habe ich so gut wie nie Verhandlungen, die ich abbrechen muss, weil einfach der grobe Rahmen im Vorfeld schon abgesteckt ist. Im Vorfeld kann es aber schon sein, dass man sagt, okay, da macht es einfach keinen Sinn, dann müssen wir nicht zusammenkommen. Ne?
Du hast eine sehr klare Haltung, haben wir schon drüber gesprochen. Du machst auch sehr klare Aussagen, das habe ich auch schon gelernt. Also man hat immer das Gefühl, das, was du mir jetzt sagst, würdest du auch allen anderen genauso kommunizieren. Also da bist du sehr straight, sehr ehrlich. Mich würde interessieren, wie bist du so geworden? Hast du dich bewusst dahin entwickelt? Ist das ein Prozess oder warst du schon als damaliger Ministrant sehr, sehr offen und ehrlich zu allen?
Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man authentisch ist. Und ich probiere, mich so zu verhalten, wie ich gern möchte, dass sich die Mitmenschen oder hier die Mitarbeiter, meine Kollegen, sich mir gegenüber auch verhalten. Und halte sehr, sehr viel davon, wenn ich persönlich weiß, woran ich bin. Unabhängig davon, ob das, woran ich bin, positiv oder negativ ist, aber ich schätze es einfach, wenn ich weiß, woran ich bin. Und probiere dann das, wie ich selber gern behandelt werden würde, dann auch in meinem Umgang mit Mitarbeitern oder auch mit Menschen jetzt außerhalb des FCs zu machen. Weil für mich ist so ein Credo, gerade jetzt auch aus einer Führungsperspektive, ich kann nicht fair sein oder gerecht, das geht nicht. Weil also aus unterschiedlichen Perspektiven, fangen wir mal mit einem banalen Beispiel an. Am Schluss können 11 Spieler spielen. Ne? Egal, selbst wenn alle 25 überragend trainiert haben, kann der Trainer trotzdem nur 11 aufstellen. Das ist also nicht fair, wenn alle überragend auf gleichem Niveau trainiert haben. Man muss sich halt entscheiden. Mhm. So und so ist es in meiner Funktion auch ganz, ganz oft. Ich kann nicht fair sein oder nicht gerecht sein, aber ich kann korrekt sein. Ich kann dem Mitarbeiter sagen, hey, ich sehe das so, aus den und den Gründen und so ist meine Einschätzung. Dann weiß der Mitarbeiter, woran er ist, was er dann daraus macht. Das obliegt dann dem Mitarbeiter, ob er es gut, ob er es schlecht findet, ob er es durchschnittlich findet, ob er den Weg mitgehen will, ob er nicht mitgehen will. Aber ich sage ihm ganz klar, woran er aus meiner Sicht mit mir oder mit uns ist. Und damit bin ich einfach gut gefahren, weil das so ein Anspruch ist, wie ich es auch gern selbst hätte mir gegenüber.
Und das bist du wirklich auch schon gewesen als Dozent beim SSV Jahn Regensburg und auch schon in der Beratertätigkeit davor? Oder gabst du Schritte, wo du gemerkt hast, ach, jetzt bin ich ein bisschen klarer gewesen als noch gestern vielleicht?
Also ich glaube, dass meine Grundhaltung da schon immer so war, dass ich aber sicherlich im Lauf der Zeit gelernt habe, dass ich, wenn es sein muss, dann auch mit massiver Konsequenz vorgehe. Dazu muss ich nicht schreien, dazu muss ich auch keine Worte verwenden, die man nicht verwenden sollte. Dazu kann ich immer auf der Sachebene bleiben, aber ich bin dann, wenn es sein muss, extrem konsequent.
Du bist auch Konsequenz in deiner Struktur, also so wie ich dich erlebe, aber auch was ich so gespiegelt bekomme, bist du wirklich ein extrem strukturierter Mensch, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist das was du selber auch so wahrnimmst?
Also Struktur ist für mich wichtig, weil wir haben ganz am Anfang mal über Priorisierung gesprochen und wie man eine Aufgabenfülle auch erledigen kann, kriege ich für mich zumindest nur hin, wenn ich eine gewisse Struktur habe in dem, was ich mache. Und wir haben auch über Langfristigkeit gesprochen. Langfristigkeit setzt auch Struktur oder Plan voraus, weil ansonsten drehe ich mich halt im Kreis. Und ich muss auch tatsächlich sagen, das sind Sachen, da werde ich wirklich, kann ich unangenehm werden, wenn irgendwas komplett unstrukturiert oder planlos verläuft, wo ich sage, okay, dann denkt man erstmal, wie wir es machen und dann machen wir es, ja? Ohne dass wir es zu Tode denken. Das ist natürlich auch immer wichtig, sonst sind wir nicht pragmatisch. Aber bitte erstmal denken, dann machen, ja? Und nicht andersrum. Ja?
Gibt es einen Moment, oder fragen wir anders, in welchem Moment bist du mal nicht strukturiert?
Wenn ich nicht strukturiert bin? Boah, das müsstest du jetzt mein privates Umfeld fragen, ne?
Ist einfacher, als über sich selber zu urteilen wahrscheinlich, ne? Also es gibt jetzt keinen Moment, wo du sagst, hey, es gibt Tage, da gehe ich mal als Fan zum Eishockey und da bin ich wirklich einfach mal in dem Moment und muss nicht an den Abpfiff denken.
Gut, aber das ist doch normal. Also ich sag mal, wenn ich freie Zeit habe, dann denke ich oder freue ich mich über die freie Zeit und auch mal übers Nix-Denken. Also ich strukturiere mir jetzt nicht einen freien Sonntagnachmittag doch und sage, okay, die ersten 30 Minuten das, dann will ich das noch heute erreichen und das, dann ist ja keine freie Zeit, ja.
Auch da gibt es verschiedene Meinungen. Also damit du vielleicht an einem freien Tag die maximale Freizeit ausschöpfst, könnte man das ja auch durchstrukturieren. Aber das heißt, für dich ist die Struktur im beruflichen Kontext sehr, sehr wichtig und im privaten kannst du da auch mal 5 gerade sein lassen, wie man so schön sagt.
Würde ich schon sagen, ja.
Gibt es eine Eigenschaft, die du gerne hättest, die du nicht besitzt?
Die ich gerne hätte? Also ich kann dir sagen, wo ich komplett talentfrei bin. Ich habe vorher schon Turnen gesagt.
Richtig.
Und noch größere Talentfreiheit habe ich im Tanzen. Sehr zum Leidwesen von so der einen oder anderen weiblichen Begleiterin über die Jahre hinweg. Oder meiner Mama beispielsweise auch, die sich immer aufregt, dass ich nicht tanzen mag. Also da bin ich komplett talentfrei und da so viele Leute gern möchten, dass ich tanzen kann aus meinem privaten Umfeld, würde ich mir vielleicht wünschen, ich hätte Talent fürs Tanzen, aber ich muss tatsächlich ehrlich sein, ich kann nur gut ohne das Talent leben.
Hast du mal bei deinem Cheftrainer nachgefragt?
Der kann viel besser tanzen wie ich, also muss ich sagen. Also da könnte ich in die Lehre gehen, definitiv beim Steffen. Ne?
Vielleicht nehmen wir uns das mal vor, nach der Saison einen kleinen Tanzkurs.
Tanzkurs von Steffen für mich.
Fände ich hervorragend. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, über dieses in der Freizeit mal im Moment sein. Gibt es denn Momente, in denen du auch Fußball schaust und mal nicht dabei arbeitest? Also ich kenne es selber, man ist unheimlich analytisch dabei oder man ist gar nicht mehr als Fan richtig dabei. Gibt es Momente, in denen du noch Fan bist im Fußball und wenn da nicht, vielleicht woanders?
Also muss ich tatsächlich sagen, da teile ich das, wie du es jetzt für dich selbst wahrnimmst. Also habe ich ganz, ganz selten, dass ich mir einfach so wie früher, du gehst ins Stadion, du freust dich drauf, dass du dich da einfach hinsetzt, dann deine Lieblingsmannschaft oder vielleicht auch mal bei einem neutralen Spiel zuschaust, eine Bratwurst nebenher isst, ein Spezi oder ein Bier trinkst oder was weiß ich, ja, dann mit deinen Freunden ein bisschen über Spiel philosophierst. Dieses Gefühl habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Das habe ich maximal dann, wenn ich tatsächlich mal bei mir zu Hause bin, mit einem Vorstand gesagt, 2 Tage zu Hause ist wie eine Woche Urlaub. Und wenn ich zu Hause bin, gucke ich mir auch immer die Spiele von meinem Heimatverein an. Also gehe ich beim FC Kupferdingen auf den Sportplatz, wenn sie gerade ein Heimspiel haben, gucke mir das an. Und da schaue ich echt ganz entspannt Fußball. Aber ansonsten habe ich das tatsächlich nicht.
Darfst du da auch einfach mal Privatperson sein? Oder ist das für Gutmanning doch auch, oh, guck mal, das ist der Geschäftsführer vom 1. FC Köln aus dem Kosmos Bundesliga? Nee.
Also da ist ganz okay. Da gehe ich einfach als Christian Keller hin, gucke Fußball. Ich kenne natürlich alle und die kennen mich schon seit vielen, vielen Jahren. Und da wissen die am Schluss auch, und das sage ich denen auch immer wieder am Schluss, kochen noch im Profifußball auch alle nur mit Wasser. Also es ist ja oft so, die denke, hey, boah, der Manager, der Trainer, was weiß ich, der darf in der ersten Bundesliga sein, der muss wahnsinnig toll sein. Oder vielleicht auch nicht wahnsinnig toll.
Je nach Verein vielleicht.
Je nach sportlicher Erfolgslage auch.
Oder so.
Aber dass man denkt, die Menschen sind ganz weit weg, da kann ich nur sagen, die Akteure im Profifußball, es sind auch ganz normale Menschen mit ganz normalen Leben abseits des Fußballs, mit Sorgen, Ängsten, Nöten oder was auch immer, wie sie ein normaler Mensch auch hat. Also deshalb, glaube ich, ist da ein gewisses Maß an Obrigkeitsblick oder vielleicht sogar Hörigkeit überhaupt nicht angebracht, sondern da kocht jeder auch nur mit Wasser. Und insofern, das wissen die Leute bei mir daheim, deshalb kann ich mich da normal bewegen.
Wie findest du zur Ruhe von dem hektischen Fußballbusiness?
Das ist relativ einfach, über Sport. Also wenn ich eine Dreiviertelstunde, Stunde Sport mache, da habe ich echt das Glück, dass ich gar nichts dabei denke, wenn ich Sport mache. Und dann bin ich vielleicht körperlich müde, aber fühle mich mental total erholt.
Wie oft machst du die Woche Sport?
Boah, ich schaue schon, dass ich so 3-4 Mal hinkriege. Das schaffe ich auch meistens. Allerdings zu Zeiten, wo Sport nicht so viel Spaß macht, das ist dann meistens so zwischen 6 und 8 Uhr morgens, je nachdem, wann ich aufstehe, dann eine Stunde. Und dann komme ich ins Büro, weil abends schaffe ich es nicht.
Schaltest du auch mal das Handy aus und bist nicht erreichbar im beruflichen Kontext?
Ja, mache ich tatsächlich. Also wenn ich dann zu Hause bin, was jetzt auch nicht immer so früh ist, dann schaue ich schon, dass ich das Handy weglege. Bestenfalls auch in einen anderen Raum, weil ansonsten erwische ich mich, aber das kennst du wahrscheinlich auch, dann daddelst trotzdem wieder die ganze Zeit drauf rum. Kommt da nochmal eine E-Mail-Delease oder eine WhatsApp-Nachricht und das entspannt mich dann nicht. Und wenn ich dann einfach mal eine Stunde auf dem Sofa sitze, vielleicht noch ein bisschen Fernsehen gucke, das entspannt mich. Aber wenn das Handy nebendran liegt, nicht. Deshalb mache ich es dann schon ab einer gewissen Zeit einfach weg.
Das verstehe ich zu 100%. Und damit du vielleicht auch noch heute ein bisschen Freizeit am Abend hast, würde ich vorschlagen, lass uns mal langsam ins Ende unseres Podcasts gehen. Und dafür habe ich noch eine kleine letzte Rubrik für dich.
90 plus 3. Die Nachspielzeit.
Wir gehen in die Nachspielzeit. 90 plus 3, weil es 3 Fragen oben drauf gibt, die sich auch jede Folge wiederholen. Also bis jetzt musste jeder Podcast-Gast folgende 3 Fragen beantworten. Christian, was machst du heute noch so?
Das ist heute einfach zu beantworten. Ich bin nachher mit einem ehemaligen Spieler von Jahn Regensburg zum Essen verabredet, der in der Nähe von Köln wohnt. Und den sehe ich heute Abend mal wieder. Pizza essen.
Gibt es so ein klassisches Abendritual bei dir? Du hast gerade schon gesagt, Fernsehen gucken. Gibt es vielleicht sonst irgendwas, was du nach Feierabend üblicherweise machst?
Also wirklich wenig. Das ist total langweilig unter der Woche bei mir, weil ich bin meistens, wie gesagt, eher später als zu früh zu Hause. Dann mache ich mir was zu essen, setze mich mit dem Essen aufs Sofa, mache entweder einen Fernseher an oder lese noch was. Aber dann ist der Abend meistens noch nicht mehr so lang, bis ich irgendwann ins Bett falle.
Hast du einen Buchtipp für uns? Schiebe ich mal noch als Extra-Frage um.
Jetzt müsst ihr eigentlich meine Dissertation empfehlen, das kann ich auch nicht machen, weil so leicht liest sich die auch nicht.
Ich habe gesehen, mit eigener ISBN-Nummer und so weiter, man kann das richtig erwerben, ne?
Ja, ist sogar ausverkauft, glaube ich. Oder weiß ich, ja.
Schaue ich mal in der Stadtbibliothek Köln, vielleicht gibt es da noch.
Unbedingt würde ich dir empfehlen. Ne?
Sehr gut.
Buchtipp, oh, was würde ich empfehlen? Ja, lass mal Buchtipp weg.
Lassen
es
mal
gibt viele gute Bücher.
Viele gute Bücher, vor allen Dingen deine Dissertation. Frage 2. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Hatte ich noch nie im Übrigen. Ich habe keine konkrete Zielvorstellung, dass ich sage, ich muss irgendwann dahin kommen oder ich muss so und so viel Geld verdienen oder ich muss 27 Länder bereisen. Das habe ich für mich nicht, das hatte ich noch nie. Also weder im beruflichen noch im privaten Kontext. Für mich sind einfach 2 Sachen wichtig, damit ich Freude habe und das, was ich tue, jeden Tag auch gern mache. Das erste ist, ich brauche Menschen um mich, wo ich sage, mit denen bin ich einfach gern zusammen. Beim Arbeiten, wie im privaten Bereich. Und ich brauche eine Aufgabe, das ist jetzt vor allen Dingen im beruflichen Bereich, wo ich sage, die fordert mich. Und dann bin ich happy. Und ob das dann, also machen wir es vielleicht mal im Fußball fest, ich darf jetzt erste Bundesliga machen. Ich weiß, dass es schon auch eine große Ehre und auch eine große Verantwortung ist. Ich habe das aber, den Job auch schon in der 4. Liga gemacht. Da hat mir die Aufgabe genauso viel Spaß gemacht. Also das ist für mich nicht an der Liga abhängig, um es zu konkretisieren. Was ich damit meine, dass für mich die Herausforderung und die Menschen zählen, weil das ist jetzt unabhängig von der konkreten Aufgabe oder von der Liga-Zugehörigkeit oder von der Branche oder wie auch immer.
Was ist für dich der erste FC Köln?
Ein Club mit extrem viel Potenzial, wo ich sehr, sehr große Lust habe, einen Teil dazu beizutragen, mit allen Mitarbeitern, mit allen Geschäftsführerkollegen, mit allen Gremien zusammen, dass wir das Ding einfach mal auf Spur kriegen.
Dann bedanke ich mich sehr, dass du bei uns im Podcast warst. Hat großen Spaß gemacht und ich freue mich, mit dir gemeinsam hier das Schiff 1. FC Köln in die richtigen Bahnen zu lenken.
Danke.
Danke dir.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.